Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Also am Ende ist es so, dass die Golfhotels, die ja sind, die dann also das Geschäft abziehen am Golfplatz. Natürlich, es wird die Halbpensionen werden gebucht. Das heißt, der Golfer ist in jedem Fall abends von der Anlage runter. Das Geld wird im Golfhotel ausgegeben und der Golfplatz zahlt ja am Ende des Tages auch noch für das Green Fee, also für die Vermittlung, für das Arrangement, auch nochmal an das Hotel. Also das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn.
Moin moin verehrte Tiny House Enthusiasten, heute haben wir ein neues Thema und zwar wieder mal zum gewerblichen Investieren mit Tiny Houses und nicht nur in die Rolling Resource, wie wir es bisher schon diskutiert haben, sondern jetzt wollen wir ein bisschen in den Außenbereich gehen, Richtung Golfplätze und ich habe dafür einen ausgemachten Fachmann dabei, lieber Frank Berg, moin moin erstmal, schön, dass du dabei bist.
Ich grüße dich Peter, allerbeste Grüße in den Norden, hallo.
Frank, lass uns ganz kurz über dich persönlich sprechen. Du bist Unternehmer, du bist Golfer. Was genau machst du alles? Warum kommen wir eigentlich zusammen?
Tja, was mache ich alles?
Ja, die Frage ist an dich gestellt.
Ja, genau. Also ich bin seit gut 30 Jahren leidenschaftlicher Unternehmer, komme aus dem Immobilienbereich, habe über 20 Jahre halt im Immobilienbereich gearbeitet, mache das nach wie vor. Bin am Ende des Tages heute unterwegs, habe festgestellt, was draußen alles geht, wo Menschen sich nicht strukturieren können, wo sie nicht in der Lage sind, in irgendeiner Form Schritt 1 zu tätigen, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Und am Ende des Tages ist es bei mir dann so, dass aus einer Leidenschaft, nämlich von Golf, ich spiele seit über 10 Jahren Golf, dann eine Passion geworden ist und aus dieser Passion am Ende des Tages sehr, sehr häufig auch ein Leid entstanden ist, weil ich denke, in meinen letzten 10 Jahren Amateur-Golfkarriere mit einem Handicap um die 20 rum, also nichts Besonderes, am Ende des Tages entstanden ist, dass wenn man auf vielen Golfplätzen ist, immer wieder die gleiche Herausforderung hat, immer das gleiche Problem ist, immer man noch 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer fahren muss bis zum nächsten Hotel, man abends kein Bier trinken kann in der Gastronomie, weil man halt noch sein Auto bewegen muss. Und so ist das ganze Thema dann im Prinzip immer weiter entstanden, immer weiter manifestiert worden. Und dadurch, dass ich meine Haupttätigkeit jetzt immer weiter eingestellt habe, wird halt aus dem Hobby und auch aus der Passion heraus, aus dieser Leidenschaft heraus jetzt halt ein Geschäftsmodell. Und am Ende des Tages ist es so, dass sehr, sehr viele Golfclubs in Deutschland und auch im Dachmarkt von diesen Konzepten profitieren können.
Du gehst sofort mal in die Materie rein, das gefällt mir so sehr an dir. Aber du, also übrigens, ich habe auch mal angefangen, Golf zu spielen. Das habe ich genau, ich habe nicht mal bis zur Platzreife es geschafft, weil ich festgestellt habe, wenn ich das so weitermache, gehe ich pleite, weil ich da mich so reinsteigere, dass ich keine Zeit mehr für die Firma habe. Schön, dass du überlebt hast.
Ja, das ist das Problem, weil Handicap-Ableitung, man sagt, das Handicap, welches man hat, zeigt die Wochenarbeitszeit. Also 20er Handicap zeigt 20 Arbeitsstunden, 10er Handicap zeigt 10 Wochen. So, und bei 5er Handicap sind es 5 Stunden, aber nicht mehr im Monat, nicht mehr in der Woche, sondern im Monat tatsächlich, Arbeitszeit.
Okay, dann weiß ich jetzt auch, warum das nicht geklappt hat bei mir. Gut. Aber das Spannende ist übrigens, wir wohnen ja, meine Familie, meine Frau und ich wohnen ja nun privat in Mecklenburg-Vorpommern, so wie die alten hansischen Kaufleute ja ins menschenleere Mecklenburg gezogen sind und ihren Hof aufgebaut haben, haben wir es im Kleinsten ja auch gemacht. Und ich bin auch hier schon in den Golfplätzen gewesen. Und auch die haben das, ich ist einer hier in Tessin, ein kleiner Golfplatz, der hat sich einen Ford Transporter gekauft, um die Spiele dann wirklich 20 Kilometer weiter zu karren, weil vor Ort einfach nichts ist. Nebenbei Kühnusborn habe ich natürlich auch schon reingeschaut. Die haben 4- und 5-Sterne Hotels, wo ich dann feststelle, da wollen die meisten Golfer nicht hin. Ist das so?
Exakt richtig, Peter, weil es ist so, am Ende des Tages alle oder sehr, sehr viele, die sich überhaupt gar nicht mit Golf beschäftigen. Ja, das sind Menschen, die sagen, oder es wird dem Ganzen angelastet, brutalst elitäres Hobby, auf den Parkplätzen stehen Ferraris und Porsche. Das Ganze wird nur von unseren Ärzten, Notaren, Anwälten und wem auch immer halt betrieben, die mittwochs nachmittags frei haben. Deswegen sind die Herrennachmittage nach wie vor mittwochs. Und Nein, es ist überhaupt nicht so. Der Großteil, es ist brutal viel auf ein brutal großer Wechsel auf den Golfplätzen. Junge Menschen werden gebraucht, die wollen Power haben, die wollen ein tolles Erlebnis haben, die wollen nicht im Fünf-Sterne-Hotel. Die wollen dort nicht sein, die wollen die Gemeinschaftlichkeit, die wollen die Geselligkeit, die wollen abends auf der Clubterrasse oder vor der eigenen Terrasse sitzen und sich noch ein Bier, 1, 2, 3, 4 oder vielleicht auch 5 zu trinken oder abends im Sundowner noch eine Golfrunde zu gehen oder was auch immer. Also dieser Mythos, es müssen die 5-Sterne-Hotels sein mit der tollen Wellnessanlage, spannend, schön, alles gut. Aber größer 95% der Menschen sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die wollen einfach eine tolle Runde Golf spielen, wollen dort vielleicht noch den einen oder anderen kennenlernen, wenn die Flights zusammengestellt werden. Mit denen verbringt man eine tolle 4, 5 Stunden, danach vielleicht noch 1, 2, 3 auf der Terrasse. Und deswegen ist dieses Klischee, 5-Sterne-Hotel muss es denn dann sein? Und ist es nicht mal ein Vorteil? Ich denke, sehr, 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 sehr weit überholt.
Ich denke also, wenn man es kaufmännisch betrachtet, ist ja eigentlich sogar Blödsinn, wenn man im Hotel übernachtet. Das Frühstück nimmt man im Hotel ein und nicht im Clubrestaurant, oder?
Korrekt, korrekt.
Also ich habe den Eindruck, dass dann auch das Restaurant dann darunter leidet.
Absolut, Peter, weil am Ende ist es so, du gehst heute her, übernachtest in dem Hotel, hast da ohne Zweifel ein tolles Frühstücksbuffet und mit allem, was da dazugehört und kriegst dein Omelett. Hast dann in der Regel irgendwie noch eine Halbpension oder du hast ein Arrangement über das Hotel gebucht, wo du noch ein Greenfee-Paket oder sowas buchst. Ja, was hat jetzt der Golfplatz davon? Der hat weder was von dem Essen, die Gastronomie hat nichts von dem Essen, hat nichts von den Getränken, weil die Menschen ja von A nach B noch fahren müssen, also vom Platz zum Hotel fahren müssen. Dann wird das Essen und die Getränke in dem Hotel eingenommen und der Golfclub zahlt auch noch an das Hotel. Also am Ende ist es so, dass die Golfhotels, die ja sind, die dann also A, das Geschäft abziehen am Golfplatz. Natürlich, es wird die Halbpensionen werden gebucht, also es wird Frühstück mit Abendessen gebucht. Das heißt, der Golfer ist in jedem Fall abends von der Anlage runter. Das Geld wird im Golfhotel in dem Hotel ausgegeben. Und der Golfplatz zahlt ja am Ende des Tages auch noch für das Greenfee, also für die Vermittlung, für das Arrangement von dem Greenfee auch nochmal an das Hotel. Also das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, das so zu tun, die Menschen runterzunehmen vom Golfplatz und dafür auch noch Geld zu bezahlen am Ende.
Also letztendlich wollen wir gerade ja darüber sprechen, dass wir möglicherweise Übernachtungsmöglichkeiten am Golfplatz hinbekommen. Aber jetzt habe ich eine ganz andere Geschichte gehört und da muss ich mit dir also drüber reden. Es war gerade am Wochenende, ich habe die letzte Podcast-Folge über die Cashflow-Konferenz in Frankfurt berichtet. Und ja, da kommt ein Landwirt auf mich zu aus dem Niedersächsischen und sagt, ich habe gerade so Daten bekommen, dass von den Golfplätzen 50% Minus machen und noch weitere 30% keine 50.000 Euro verdienen. Was ist da los bei euch in den Golfplätzen? Was ist da wirklich real? Hast du auch da Erfahrungswerte?
Absolut, absolut. Das Ganze fußt ja also aus, wie gesagt, aus unserem Hobby, einer Passion, einer Leidenschaft, dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln, fußt natürlich auf solide und vernünftige Zahlen. Ja? Und diese Zahlen sind halt erschreckend. Die sind erschreckend. Es sind also größer 700 Golfclubs in Deutschland, die wir haben, die betrieben werden. Der größte Teil davon sind EVs, sind also eingetragene Vereine mit der ganz normalen Struktur, mit einer Vereinsstruktur, mit Vorstand, mit allem, was da dazugehört, mit Kassenwart etc. So, und von diesen über 700, also es gibt Zahlen, wo es heißt, dass mindestens 150 massivst in wirtschaftlicher Bedrängnis sind, massivst. So, und ich gehe davon aus, dass diese Zahl noch größer ist. Also alleine hier in unserem Bereich, ich kenne hier jeden einzelnen Golfclub, jeden. So, und wenn da nicht die zusätzlichen Sponsoreneinnahmen wären, dann wäre bei ganz vielen heute schon das Licht aus. Also nix elitär, nix und den Golfern geht's gut und so weiter. Nein, also es ist ein schwieriges Geschäftsmodell und es muss für den Golfer der Platz interessant sein, die Bedingungen müssen stimmen, es muss alles gut funktionieren, aber es müssen auch sonstige Einnahmen her für den Golfclub, sonst wird es schwierig. Also so wie früher einfach, da sind halt ein paar Geschäftsleute, die treffen sich zusammen, gründen einen Golfclub und sind dort in ihrer Bubble, in ihrer Blase alleine. Diese Zeiten sind lange, lange, lange vorbei. Also es bedarf ganz vielen verschiedenen Einnahmemöglichkeiten, die es da sind und du musst sexy, du musst attraktiv sein, du musst attraktiv in deiner Region sein, für die Menschen, die zu dir kommen. So, und also um die Frage konkret zu beantworten, ja, diese Zahlen sind, glaube ich, sogar noch dramatischer, als die draußen im Prinzip auch über die Verbände tatsächlich halt kundgetan werden.
Wobei, du als Unternehmer hast deinen eigenen Golfclub ja übernommen als Stellvertreter oder als Vorsitzender und ihn selber auch saniert, oder?
Genau, also ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass das immer, immer in jedem Fall eine Teamleistung ist. Und unser Golfclub war auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ist vollkommen richtig. Es gibt aber halt auch, wie das ist, alle 3, 4, 5 Jahre gibt es Wechsel in den einzelnen Führungen. Und ist vollkommen richtig, ich bin halt als Vizepräsident angetreten, um halt ja das leidige Thema, was halt angeschoben werden musste, also sich die Zahlen anzuschauen, was ich getan habe, mit meinen Vorstandskollegen ohne Zweifel, aber mit unserem Präsidenten, mit Sportwart, mit den ganzen anderen Kollegen bis zum Schriftführer und alle gleichzeitig, alle gleich wichtig und alle auch jeder mit seiner eigenen Kompetenz. So, und da ist am Ende des Tages bei rausgekommen, dass unser Golfclub leider so nicht überlebt hätte, ohne drastische, massive Maßnahmen. Und die waren dann halt, dass jedes Mitglied mal gerade eben einen Tausender zusätzlich an extra Umlage bringen musste. Und wenn in einer Sitzung gesondert anberaumt wurde, ein Veto gekommen wäre oder ein Nein gekommen wäre von den Mitgliedern größer 50%, dann wären dort die Lichter ausgegangen. Ja, und das ist genau das, um was es am Ende des Tages geht. Ne? Die Clubs sind halt so strukturiert und es sind immer nur kleine Wellen nach unten. Es sind tatsächlich nur kleine Wellen. Es sind 2, 3, 4, 5% pro Jahr, die das zurückgeht, die Gründungsmitglieder, die vor 30 Jahren, 40 Jahren die Läden mitgegründet haben, die ja sterben weg. So, und das werden halt immer weniger. Und wenn kein Neuer nachrückt und du nicht attraktiv bist für Neue, dann wird es schwierig. Und das kannst du nicht mehr abfangen heute nur mit Mitgliedsbeiträgen. Das ist unmöglich. Also jeder, der nur mit Mitgliedsbeiträgen versucht, seinen Golfclub zu retten, und es geht ja nicht darum, den zu retten, sondern das Golf ist ein toller Sport und das macht ganz viel Spaß und man bewegt sich an der frischen Luft und ist mit vielen Menschen, kommt man in Kontakt, man kann toll netzwerken, so, ne, und da braucht es halt mehr als nur einen Mitgliedsbeitrag und alle, wie es in vielen, vielen Clubs ist, alle 3 bis 4 Jahre einfach mal wieder eine Sonderumlage von 1.000, 1.500 Euro. Das kann es ja nicht sein, weil dann hast du halt einfach kein Geschäftsmodell, was im Wind steht. Somit muss man dann halt da anpacken. Und da war ich und durfte ich halt auch mit dabei sein. Und wo diese Aufgabe für mich erledigt war, also mit der Umlage, dass das etabliert wurde, dass die Mitglieder das vernünftig erklärt bekommen haben, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich dann drin geblieben in dieser Position. Und im operativen Geschäft machen das die Kollegen jetzt fantastisch. Also ne, das regeln die fantastisch und da bin ich dann eher raus, wenn es ums operative Geschäft geht, also um die laufende Umsetzung geht.
Wobei, wenn du sagst, so jedes Jahr ein paar Prozent, das erinnert mich an einen Spruch von dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz, die Ergebenheit des Menschen in seinen derzeitigen Zustand. Es wird immer ein bisschen knapper und der Gürtel wird immer ein bisschen enger geschwungen. Sehr, sehr passend. Jetzt haben wir diese Situation, also die Golfclubs haben eigentlich kein Geld und wir wollen dann darüber sprechen, zu investieren. Das heißt, der Golfclub selber wird dann, wenn wir sagen, wir wollen Tiny Houses aufstellen, eigentlich gar nicht der richtige Ansprechpartner sein, weil die das Geld nicht haben. Sie sollen doch Unterstützung bekommen, finanzielle Möglichkeiten bekommen, aber selber können sie es nicht oder werden es nicht hinbekommen. Da ist ja genau das, was wir also besprochen haben. Ich darf die Verbindung gerade für unsere Hörer erwähnen, dass wir uns kennengelernt haben über Marco Klein von der Waldbund Akademie. Cool. Und wir so ein Triumvirat aufgebaut haben, um das Thema hinzubekommen. Ja. Und das ist natürlich das Spannende, wenn wir jetzt natürlich in die, vielleicht so in die alten Knacker, ich nenne das mal ganz höflich und positiv, die vielleicht mal den Golfclub gegründet haben, die vielleicht heute noch gut situiert sind und sagen, auch wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, über ein steueroptimiertes Investment in Tiny Houses selber Steuervorteile zu nutzen und meinem Golfclub etwas Gutes obendrein zu tun, indem ich dort einfach 1, 2 Tiny Houses hinstelle und der Golfclub daran partizipieren kann, müsste es doch möglich sein, daraus ein spannendes Thema aufzubauen.
Absolut, absolut, weil es geht am Ende, Peter, geht es immer um Schmerzen. Es geht immer um Schmerzen, so. Und wenn ich einfach schaue, wo ist denn mein Schmerz? So, und jeder hat halt einen anderen Schmerz. Ja, also der gut situierte, nehmen wir von mir aus den Golfer, nehmen wir den Tennisspieler, das ist vollkommen irrelevant, ja. Nehmen wir aber mal diesen Golfer, der halt heute noch gut situiert ist und den Schmerz der Steuer leidet. Ja, okay, ja, dann ist das halt so. Und wenn er da parallel auch noch ein tolles Geschäftsmodell hat, also über Sonderabschreibungen und so weiter, dort eine Möglichkeit hat, dann ist das ja sein Schmerz. So, der Schmerz vom Golfplatz ist wieder ein vollkommen anderer. Ja, der Golfplatz hat einen anderen Schmerz. Der hat nämlich Abwanderung von Mitgliedern, der hat Abwanderung von Sponsoren, der hat oder hat nicht genügend Sponsoren, die bereit wären, den Golfclub zu unterstützen und so weiter. Das heißt, und warum? Weil der Golfclub halt nicht präsent ist und nicht attraktiv genug ist. Oder jeder, der ein bisschen über den Tellerrand schaut, merkt, ist eigentlich kein Geschäftsmodell. So, und genau da greift man ja an. Also wer hat welchen Schmerz? Und das Konzept der Rolling Golf Resort ist ja genau das, wo jeder seine Aspirin bekommt, also jeder seine Schmerztablette erhält, wo man sagt, okay, der Golfclub erhält ein komplettes Konzept, super. Also mit allem, was dazugehört, ohne eigene Kosten, ohne Baugenehmigung und diese ganzen Sachen, also alles, was eigentlich notwendig ist, machen wir, kein Problem. Der einzelne Investor, der sagt, hier sind ja Menschen, die wollen nicht ins Fünf-Sterne-Hotel, die wollen gerne abends in ihrem Rolling Golf Resort, wollen die vor ihrer eigenen Terrasse sitzen, die wollen dort abends dort den Sonnenuntergang genießen, die wollen dort abends, vielleicht im Herbst, im Spätherbst, wenn der Golfplatz eigentlich nicht mehr so brutal attraktiv ist, wollen die sich vielleicht in die Sauna setzen. I don't know. Ja, das sind ja alles Sachen, die wir ja bieten können. Ja, wir können für den Golfplatz das Thema bieten. Die Restauration wird genutzt. Wir können bis hin zum Brötchenservice morgens. Ne?
Ins Tiny House. Ja, genau. Ja.
In das Tiny House liefern, ja, so, ne? Und da bedarf es halt einfach Gespräche. Also ich habe schon sehr, sehr viele Gespräche führen dürfen, Peter, weißt du? Und da geht es am Ende immer darum, da wird mich gefragt, ja, was macht ihr denn so? Also es ist relativ einfach. Wir machen das, was in diesem Konzept für diesen Golfplatz das Richtige ist. Es gibt da keine Blaupause. Man muss sich hinsetzen, man muss sich das anschauen, sagen, Mensch, guck mal hier, wir haben hier eine brutal tolle Angliederung. Wir brauchen hier nur eine Änderung des Flächennutzungsplans durchzuführen und können dann halt ohne Baugenehmigung oder sowas, was sonst immer dann draußen rumkreucht und fleucht, haben wir die Möglichkeit, halt 10, 12, 15 Tiny Houses aufzustellen und die steueroptimiert für den Investor und brutalst gewinnoptimiert für den Golfclub zu betreiben. Mit allen Sachen, die nur möglich sind, Nutzen der Gastronomie, mit abends in die eigene Sauna vor die Tür zu gehen, abends sein Bier, seinen Wein, was auch immer, oder seine Fanta, abends auf der Terrasse zu trinken und da den Sonnenuntergang zu sehen oder abends um 8 noch eine Runde Golf laufen. So, das ist halt das, wo es kein allgemeines Konzept gibt, sondern wo man immer sagen muss, Mensch, lasst uns hinsetzen, wir müssen das individuell planen. Und wenn wir einen haben, der sagt, das kann ich alles selber, gut, kein Problem, alles gut, dann gibt es von uns eine Blaupause, wo wir sagen, guck mal hier, du brauchst das und das, das und das und das und dann sind wir eine beratende Gesellschaft. Nee, machen wir nicht umsonst, natürlich nicht, warum auch, ist gar nicht erforderlich. So, aber da können wir dann halt ein grundsätzliches Konzept oder ein Konstrukt für diesen einzelnen Golfclub aufstellen und bauen und so dieses Projekt dann entwickeln.
Und jetzt hast du ein Stichwort gebracht, so im Herbst, wenn es kühler wird. Die meisten Golfclubs machen ja dicht. Ich weiß aber auch, es gibt einige, die sind ganzen Winter offen. Ja. Wenn wir wirklich auch mit vernünftiger Heizung, energieeffizient organisierte Tiny House aufstellen, unsere Modelle tun das, kann man ja im Winter auch noch vermieten, wenn ich normalerweise mit dem Golfclub nur Kosten habe. Das ist ja das, was ich immer so lustig finde bei meinen Mitbewohnern, die keine vernünftigen energieeffizienten Häuser da anbieten. Die müssen dann Herbst und Winter dicht machen, weil die Heizung nicht funktioniert. Wenn man das hat, Golfplätze sind doch immer in wunderschönen Gegenden. Urlaub auf dem Golfplatz, ich kann mir nichts Ruhigeres und Faszinierendes vorstellen, selbst wenn ich gar keinen Golf spiele.
Peter, schöner geht es nicht. Das sind Parkanlagen. Das sind immer Parkanlagen, die immer auf der Größenordnung, das sind ja also eine Golfrunde für die Nicht-Golfer unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist es so, eine Golfrunde sind circa 9 bis 10 Kilometer strammer Fußmarsch. Rauf, runter, mal je nachdem, wie es ist, ja. Aber 9 bis 10 Kilometer. Ein normaler Golfplatz von Gelb, also von den Herrenabschlägen, sind ungefähr 5800 Meter. Dafür müsstest du aber jeden Ball genau gerade schlagen und immer und nicht mal links und rechts, ne? Also ich bin da eher 12 Kilometer unterwegs, ja. So, aber es ist vollkommen richtig. Unser Golfclub auch, ne, in dem ich Mitglied bin, ist es so, wir haben zum Beispiel eine Winter-Eklektik, so heißt das. Das ist jeden Samstag, den gesamten Winter durch, wird dort Golf gespielt. Bei Schnee, bei Regen, bei Hagel, egal. Nur nicht bei Gewitter, weil da ist es zu gefährlich. So, das heißt...
Was macht ihr da? Habt ihr farbige Golfbälle
ja, für den auch Winter? Das, für den ganz Schnee, genau, ja, auch wenn ja? Schnee ist, haben wir.
Ich frage
ja, ja, wir haben dort gelbe und rote Bälle und so weiter, wenn dann Schnee liegt. Ja, so, ne, das heißt, unser Platz ist dann auch offen. Natürlich, wenn brutals Frost ist und so weiter, dann schadet das natürlich dem Gras. Dann spielt man auf sogenannten Wintergrüns. Aber das zeigt auch das hat in den letzten 3 Jahren bei uns gezeigt, genau das wollen die Menschen, weil die Winter-Eclectic-Runde ist bei uns ausgebucht mit fast 100 Teilnehmern, die dort jedes Jahr sich eintragen. Und im Winter, wenn die anderen ihren Kram einmotten und im Frühjahr wieder rausholen, haben wir bis zu 100 Mitglieder, die halt tatsächlich sogar 50 Euro dafür bezahlen, um die Winterrunde mitspielen zu dürfen. Und dann haben wir wieder den geselligen Teil. Und auch bei so einer Winter-Eclectic-Runde kann jeder Fremde mitspielen. Da kann auch derjenige mitspielen, der seinen Herbst oder Spätherbst oder Frühwinter Winterurlaub oder Winterurlaub auf dem Golfplatz verbringt, der kann samstags dann diese Golfrunden spielen.
Also ich finde die Idee faszinierend. Ich denke, wir werden sehr, sehr viel noch miteinander gemeinsam zu tun haben. Ich darf sicherheitshalber schon, bevor ich es nachher vergesse, darauf hinweisen, deine Website fairway-immo.com habe ich auch in den Shownotes hinterlegt, sodass jeder das dann sofort mal nachsehen kann und mit dir direkt Kontakt aufnehmen kann. Also der Aufruf jetzt an meine Hörer, solltet ihr zufälligerweise auch Golfer sein, denkt mal über das Thema nach, nehmt mit dem Frank Berg oder auch mit mir Kontakt auf, geht auf seine Website und seht mal nach, ob man da nicht was gemeinsam machen kann. Für alle Seiten zum Vorteil. Fehlt uns noch irgendetwas? Was für Sanierungsauftrag? Du bist ja fast Unternehmensberater oder bist ja genau Unternehmensberater. Sanierst du dann nebenbei noch dann den Laden, also obendrein, oder wie machst du das?
Nee, tatsächlich nicht, aber ganz vieles tatsächlich, Peter, ergibt sich automatisch, weil wenn ich mir die einzelnen Clubs anschaue, ne, also das geht ja hin mit Drohnenflug und so weiter, ja, dann sieht man ja heute auch, was da los ist, so, ne, und es entstehen dann halt die Gespräche und wenn man einfach sieht, dass viele Sachen einfach ja, stiefmütterlich behandelt wurden, ne, ob das Digitalisierung ist, ob das Instagram, Facebook, I don't know, ob TikTok, also die gesamten Social-Media-Themen, ne, ob das bedient wird oder nicht bedient wird, ob die Gastronomie immer noch so eine jollerige alte Currywurst hat oder ob es vielleicht auch mal was Knackiges gibt, ne, da brauchen wir kein Geld für, und das sehe ich auch, das sehe ich von alleine, sehe ich, sage, Mensch, guck mal hier, da könntet ihr vielleicht mal hinter diese Ecke mal gucken und einfach mal sehen, ob man da nicht vielleicht die Außenwelt halt da teilhaben lässt an eurer schönen Anlage, weil das sind ja in der Regel schöne Anlagen und wir sind sicherlich nicht dafür verantwortlich, dass dieser Golf oder dass grundsätzlich das Golfplatzsterben aufhört, ja, aber wir haben ganz bestimmt die Chance, durch unser Thema einen Beitrag zu leisten, dass das weniger werden und der Nutzen halt für alle da ist, für den Golfclub da ist, für Personal, für Gewerbesteuer, für die Kommunen. Es kommt ja auch Geld rein am Ende des Tages. So, deswegen denke ich, ist das für alle Parteien ein gutes Business. Und ich kann halt auch vielleicht abschließend sagen, einfach über unsere Webseite kommen, fairway-immo.com, einfach eine E-Mail schreiben, Kontaktdaten dalassen. Wir telefonieren miteinander, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Ich komme raus, wir kommen mit unseren Flächenplanern raus, schauen uns das Ganze an, ob wir eine Möglichkeit haben. Und wenn es keine gegeben hat, ja, ist es egal. Dann haben wir eine Cola oder ein Wasser zusammen getrunken und es ist nichts passiert. Es ist ja kein Kostenaufwand. Wir verlangen ja kein Geld für diese Beratung. So, und wenn wir sehen, wir wollen was gemeinsam machen, dann packen wir es gemeinsam an. Und dann startet man so ein Projekt in den unterschiedlichsten Modellen, wie es der Golfclub halt haben möchte. Selber gestartet oder reines Investorenmodell, wo wir alles übernehmen. Also komplett von der ersten Sekunde, wo nicht ein einziger Pfennig an oder Cent, ich bin ja noch ein Pfennigmann, ja, kein einziger Cent an Kosten für den Golfclub entsteht, wo alles dann über uns geht und unsere Investoren halt unter anderem da auch über den Waldbund.
Und du hast natürlich den Vorteil, selbst wenn so ein Gespräch erfolglos ist, du bleibst gleich da und spielst eine Runde, ja?
Aber das garantiert.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Wir bleiben weiter im Gespräch. Die nächsten Tage geht das online. Wir machen ja alle 14 Tage, jeden Montag die nächste Folge. Und das Thema werden wir in jedem Falle öfter behandeln. Wir werden uns nicht das letzte Mal hören. Vielen Dank und komm gut nach Hause, wenn du noch, du sitzt im Büro, ja?
Genau, ich sitze im Büro. Ganz liebe Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern, Peter. Alles gut.
Zu dir zurück. Dankeschön und tschüss.
Danke. Ciao. Bye-bye.
So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit Frank Berg aus Lippstadt zwischen Paderborn und Hamm. Alteingesessener Unternehmer und passionierter Golfspieler, der beides jetzt verknüpft hat und mit uns gemeinsam und übrigens mit der Waldbund Akademie, die ja auf Grundstücke spezialisiert ist, ein Konzept für Golfplätze entwickelt hat. Wenn ihr also nicht nur passionierte Tiny House Fans seid, sondern auch passionierte Golfspieler, geht bitte auf seine Website fairway-immo.com und kontaktiert den Frank Berg. Ich bin sicher, dass ihr eine tolle Lösung gemeinsam erarbeiten werdet. Und wenn euch das noch nicht reicht und ihr noch mehr Infos haben wollt, denkt bitte dran, dass ihr in der Podcast-App auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und dass wir mittlerweile weit über 100 Folgen hinbekommen haben, ist euch, meine lieben Hörer, zu verdanken. Und ihr habt es geschafft, den Tiny House Podcast der deutschen Version zum weltweit größten aktiven Podcast über Tiny Houses zu machen. Wenn ihr also von irgendwelchen kleinen Journalistinnen, nicht gegendert, immer wieder hört, alles Amerika und Minimalismus und Fußabdruck, da bewegt sich nicht so viel und da ist auch kein Fußabdruck. In Deutschland bebt das Thema Tiny Houses und zwar insbesondere in der gewerblichen Welt. Und freut euch jetzt schon darauf, ich darf eine kleine Ankündigung machen. In einer der nächsten Folgen werde ich über die Tiny House Podcasts rund um diesen Erdball berichten und erzählen, was da los ist und was da nicht los ist und was vielleicht in Deutschland mehr bebt als im Rest der Welt. Also freut euch jetzt schon auf die nächste Folge und bis dahin verbleibe ich wie immer, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.